Aber grundsätzlich, ja, also TikTok spielt ja natürlich eine überproportional große Rolle, würde ich sagen, im Gegensatz jetzt zum Beispiel der extremen Rechten, ne, die sich das stärker jetzt gerade erschließt, aber da jetzt nicht sonderlich umtriebig ist. Also islamistische Propaganda ist jetzt stark tatsächlich auf diese Plattform.
Herzlich willkommen zu Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Bei Knix Talks sprechen wir über das, was die Präventions- und Distanzierungsarbeit in Deutschland und international beschäftigt. Für alle, die in dem Feld arbeiten oder immer schon mehr dazu erfahren wollten: Islamismus, Prävention, Demokratieförderung und politische Bildung. Klingt interessant? Dann bleiben Sie jetzt dran und abonnieren Sie unseren Kanal. Knix Talks. Überall da, wo es Podcasts gibt.
In den letzten beiden Folgen ging es um Monitoring extremistischen Inhalten in der Online-Welt, insbesondere auf TikTok und Instagram. Und diese Folge möchte anknüpfen. Die BAG, also in Lang Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz, möchte den Austausch zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren stärken. Dazu werden Erkenntnisse aus der Forschung zu demokratiefeindlichen Online-Phänomene herangezogen. Um einige dieser Erkenntnisse geht es in dieser Folge. Die kann mir heute vorstellen Holger Marx. Er ist Co-Leiter der BAG gegen Hass im Netz und bringt eine jahrelange Expertise mit, sowohl zu Rechten als auch zu islamistischen Akteuren. Hallo, ich begrüße dich herzlich.
Hallo, hallo, danke für die Einladung.
Sehr gern. Was ist eigentlich deine Lieblingsplattform? Welche nutzt du am liebsten oder am häufigsten?
Meine Lieblingsplattform?
Ja.
Ja, ehrlich gesagt, keine davon. Also ich halte nicht so viel davon, die sozialen Medien zu nutzen. Also ich benutze das beruflich, passiv sozusagen. Da ist natürlich Twitter, TikTok und so weiter. Das sind natürlich Sachen, die man ganz gut im Blick haben sollte, was gerade aktuell so politische Dynamiken betrifft. Halt, sind ja sehr prägend einfach für den Diskurs. Aber selber, nee, ich halte das insgesamt alles für sehr toxisch und benutze das nur sehr dezent im aktiven Sinne.
Also dann dauert es wahrscheinlich nicht lange wegen der Algorithmen, da bist dir so anzeigewürdiger Inhalt begegnet, oder?
Ja, sicherlich. Also ich habe natürlich meine Accounts, mit denen ich natürlich soziale digitale Diskurse beobachte, und die folgen ja auch entsprechenden Profilen und so weiter. Das hat man natürlich die entsprechenden Inhalte im Blick. Also das ist ja quasi mein Job.
Ich habe in der Anmoderation erwähnt, dass ihr als BAG gegen Hass im Netz zivilgesellschaftliche Akteure miteinander vernetzen möchtet. Stellt doch nochmal so die Arbeit für Menschen vor, die euch noch nicht kennen. Wie sieht das konkret aus?
Die Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Es gibt sozusagen eine zivilgesellschaftliche Säule, in der verschiedene NGOs, die in diesem Bereich aktiv sind, vernetzt sind. Und auf der anderen Seite steht dann die Forschungsstelle, die ein bisschen so im Zentrum der BAG ist und die ja versucht, so etwas wie nennt man das, evidenzbasiertes Wissen zu generieren, an der die Zivilgesellschaft auch ihre Praxis besser ausrichten kann. Und wir betreiben sozusagen Monitoring-System, da haben wir momentan ständig eine große Palette an rechtsextremen und familienähnlichen Akteuren im System sozusagen drin, was wir dann computerisiert, also mit automatisierten und semi-automatisierten Methoden auswenden, weil da geht es ja um tausende Akteure, ne, tausende Kanäle, insbesondere auf Telegram, ja, mit Millionen von Nachrichten, ne? Und mit den entsprechenden Methoden kann man aber ganz gut sehen, was da so die Trends sind, ne? Also wie sind die miteinander vernetzt, wie entwickeln sich die Netzwerke, welche Inhalte gehen gerade gut bei denen, was sind die Themen, wie sind die Themen so ein bisschen gefüllt, welche Inhalte gehen besonders gut, welche Kanäle sind auf dem absteigenden Ast. Der Anspruch ist zumindest, recht frühzeitig dann auch Trends zu erkennen und neuralgische Punkte sozusagen in den Netzwerken zu identifizieren. Und daneben beschäftigen wir uns natürlich auch mit eher tagesaktuelleren Themen, die wir uns vornehmen und dann auch datenanalytisch versuchen zu analysieren. Meistens hat das was mit Rechtsextremismus zu tun, aber ist natürlich nicht darauf beschränkt. Und ja, das verbinden wir vor allem immer mit so sogenannten tech-soziologischen Perspektiven, ne? Also dass wir immer versuchen, wir sind immer bemüht auch, die Zusammenhänge herzustellen, wie das sozusagen mit der technischen Struktur der sozialen Medien, mit den Plattformen auch zu tun hat, ne? Weil die ja ein Stück weit die Verhaltensweisen der Menschen, wie sie dort agieren, ja, vorstrukturieren.
Ihr bringt da in diesem Rahmen noch so einen Trendreport heraus, richtig?
Richtig. Der hat den Namen Machine Against the Rage. Natürlich nicht so gemeint, dass wir uns selber als Maschinen verstehen. Es spielt natürlich darauf an, dass wir maschinell arbeiten, also mit computerisierten Methoden, und wir uns ja mit Hass, also mit Rage, mit Wut und so weiter halt befassen. Der kommt vierteljährlich raus, ist ein reines Online-Magazin, also eine Art wissenschaftliches Online-Magazin, etwas unkonventionell. Wir haben da vier Rubriken. Ne? Eine davon beschäftigt sich mit unserem permanenten Monitoring, wo wir die aktuellen Trends abbilden und ansonsten halt auch eher tagesaktuellere Themen. Aber wir bieten auch Überblick über Entwicklungen in dem Bereich, quartalsmäßig. Also was passiert eigentlich so in der Zivilgesellschaft, was gerade relevant ist? Gibt es Reformen bei den Plattformen selber? Passiert politisch was im Bereich der Regulation dieser Plattform? Und auch, was sind so aktuelle Studien, die interessant sind für die zivilgesellschaftliche Praxis gegen Hass im Netz? Bei uns im Trendreport wird man ganz gut fündig, was Literatur betrifft. Also wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, das alles mit Referenzen halt irgendwie auch zu belegen. Einfach auch, damit Leute wissen, dass wir uns das nicht aus den Fingern ziehen, natürlich. Und zum anderen, damit ja auch Leute was zum Weiterlesen finden. Ne? Also wenn man die Texte liest und da ist jetzt ein Aspekt, der einen besonders interessiert, dann wird man höchstwahrscheinlich auch in der Fußnote die entsprechenden Referenzen zum Beispiel dazu finden. Und ansonsten kann ich halt auch diese Rubrik der Rundschau einfach bei uns empfehlen, weil da machen wir jedes Quartal sozusagen einen Überblick, ne, über aktuellste Entwicklungen, auch was in der Forschung Interessantes passiert, was den Bereich betrifft. Da ist auf die entsprechenden Texte und Studien wird da immer verwiesen.
Warum ist denn häufig gerade Telegram unter rechten Akteuren, so scheint es mir, das Medium der Wahl?
Ja, das ist natürlich jetzt nicht alles, aber Telegram, ja, ist natürlich erstmal sehr, sehr zugänglich, kann man natürlich sagen. Hat ja so ab Ende der 10er Jahre angefangen, spätestens ab 2020, dass die großen Plattformen stärker reguliert wurden, ne? Teils durch gesellschaftlichen Druck, teilweise durch politische Gesetze, Meldepflichten, dass man halt einfach mehr auf den Content auch irgendwie achten muss. Es wurden ganze Moderationsregime eingeführt und das hat jetzt vor allem Anfang der 10er Jahre natürlich auch sehr stark die extreme Rechte getroffen. Da hat sich Telegram als Kanal, der ein bisschen noch so als Plattform, die eher White Mass-mäßig noch funktioniert, halt natürlich angeboten. Ne? Und abgesehen davon, dass es auch, glaube ich, ganz funktional ist, ein sehr nutzerfreundlicher Messenger-Dienst. Aber ja, vor allem dann mit Corona, wo auch viele Leute politisch aktiv wurden, die eigentlich nicht so klassisch politisiert waren, rund um das Corona-Thema und dann häufig auch in verschwörungstheoretische Gefilde geraten sind. Da erlebt man natürlich einen sehr starken Anstieg bei Telegram, einfach auch, weil dieses Milieu, ne, größer geworden ist zu der Zeit und auch bedingt natürlich, dass sich in der Pandemie viele Leute ins Private zurückziehen mussten, ne, und dadurch natürlich auch eine Konjunktur fast aller Plattformen auch stattgefunden hat. Und gerade für die Leute, die irgendwie Zweifel an den aktuellen politischen Entwicklungen oder am System insgesamt hatten, hat sich dann natürlich Telegram da als Austauschplattform angeboten. Und das ist halt einfach auch das dominierende Thema gewesen, ne? Corona für 2 Jahre, dem sich dann auch die extreme Rechte nicht entziehen konnte, ne? Weil mit der Pandemie ist ihr bis dahin sehr gut gelungenes Mobilisierungsthema rund um Migration halt so ein Stück weit flöten gegangen erstmal halt, ne, also darum herum konnte man dann erstmal nicht mehr mobilisieren. Da war man dann ja auch ein bisschen in so einer Findungsphase, in so einer Neuorientierungsphase und hat sich dann ja auch ein bisschen, würde ich mal sagen, aus Verlegenheit so sehr stark an diese Corona-Sachen halt her dran gehängt, ne. Ja, und insofern ist da halt ein gewisses Amalgam dann auch entstanden, ne, bei Telegram aus diesem, ja, neuen Anti-Corona-Bewegung und auch der extremen Rechten und es ist recht schillernd da. Aber auch momentan muss man auch sagen, insgesamt nimmt die Nachrichtenflut eher so ab, ne? Schon seit Monaten, wenn nicht seit einem Jahr, ne? Also es ist konstant rückläufig, was insgesamt mit auch Plattformentwicklung zu tun hat.
Okay, also Nachrichtenflut nimmt ab, das heißt, dass so Output, der da zu finden ist, der nimmt ab.
Ja, genau. Also was die Kanäle, die wir zum Beispiel in unserem Register haben, an rechtsextremen und familienähnlichen Akteuren, so an Nachrichten, was die so an Nachrichten produzieren, das ist konstant rückläufig vielleicht. Ich habe jetzt die Zahlen nicht irgendwie im Kopf, aber wenn ich das Bild jetzt so abschätze, würde ich mal sagen, vielleicht 20-30% zurückgegangen, ja, vielleicht im Laufe des letzten Jahres. Und ja, hat natürlich auch mit einer abflauenden Konjunktur, ne, dieser Corona-Bewegung zu tun, ne? Es beschäftigt immer viele Leute noch, aber es hat jetzt natürlich jetzt nicht mehr so die große Brisanz wie früher. Und auch wenn sich das recht lang gehalten hat, ist das jetzt doch langsam auf dem absteigenden Ast.
Wie ist das denn bei islamistischen Akteuren? Sind die denn auch auf Telegram grundsätzlich unterwegs?
Ja, es ist sicher. Telegram ist eine Plattform, die genutzt wird. YouTube und TikTok sind da, glaube ich, sogar relevanter, würde ich mal sagen. Ich kann aber leider da nicht mit Zahlen dienen, halt, weil wir bisher das noch nicht in unserem permanenten Monitoring drin hatten. Also sozusagen kein Akteursregister erstellt haben. Ne? Da muss man sich ja erstmal hinsetzen und irgendwie ein bisschen die Akteurslandschaft scannen und wer ist da überhaupt vertreten. Ne? Dann geht man mit einem Schneeballverfahren vor, dass man auch schaut, wer ist mit wem vernetzt und so weiter. Also das würden wir gerne natürlich auch in den Blick nehmen. Das ist natürlich auch eine Frage der Kapazitäten, die die Forschungsstelle hat. Mal sehen, wie sich das in der nächsten Zeit so ausgeht. Ne?
Okay, aber da sagtest du ja schon so, dass es Abweichungen gibt in der Plattformpräferenz. Dann wahrscheinlich auch nochmal Unterschiede in den Mobilisierungsstrategien und Ansprachen. Oder gibt es da eher so Gemeinsamkeiten? Also die Frage wäre...
Unterschiede je nach Plattform?
Ja, Unterschiede so gesehen, warum zum Beispiel Rechte mehr auf Telegram aktiv sind oder auf anderen Plattformen oder islamistische Akteure eher so, wie du sagtest, auf TikTok, YouTube und Co.
Gut, also das ist ein sehr vielschichtiges Problem. Es ist ja auch nicht unbedingt so, dass die rechte Akteure jetzt mehr bei Telegram aktiv sind. Also da gibt es auf jeden Fall ein ziemliches großes Multicluster, ne, an solchen relevanten Akteuren. Aber das heißt ja nicht, dass die nicht auch bei Twitter aktiv sind. Vor allem seit sich das aus ihrer Sicht natürlich wieder gelockert hat mit der Übernahme von Elon Musk. Ne? Auch TikTok wird mittlerweile stärker natürlich auch von der extremen Rechten bedient. Auf YouTube findet sich natürlich auch allerlei Material. Was man, glaube ich, im Blick haben muss, ist natürlich, wer genau ist da jetzt aktiv halt so. Bei Telegram findet man, glaube ich, halt als Nutzer halt so. Also es gibt natürlich die einen, die den Kanal bereitstellen, ne? Dann die das auch nutzen. Aber in der Masse insgesamt findet man natürlich dort mehr Leute, die, wie soll man sagen, diejenigen, die ich vorhin als ja so politisiert bezeichnet habe, ne, durch die Corona-Pandemie, also sozusagen wirklich relativ neue Leute, relativ normale Leute, die sich radikalisiert haben, ne, über die letzten Jahre, während bei Twitter vielleicht auch eher so ein Menschenschlag eher zugegen ist, der vielleicht auch ein bisschen strategisch, theoretisch versierter ist, ne, so tatsächlich in schon näher in die Richtung Politaktivist vielleicht auch geht. Ne? Also das sind auch so Feinheiten, die man beachten muss, glaube ich, die auch ein bisschen unterthematisiert sind. Ne? Also welcher soziale Typus präferiert eigentlich auf welche Plattform? Ne? Ist aber auch leider noch nicht so gut untersucht.
Also uns interessiert, welche Plattform man genauer jetzt für die nächste Zeit im Blick behalten sollte.
Jetzt aus Forscherperspektive stellt sich ja die Frage, was kann man überhaupt bearbeiten? Ne? Jetzt ein islamistisches Spektrum halt sozusagen zu monitoren, ist ja voraussetzungsreicher halt, ne? Weil da natürlich Sprachen wie Arabisch und Türkisch eine deutlich größere Rolle spielen halt. Ne? Das stellt auch automatisierte Methoden natürlich vor Herausforderungen halt, ne? Aber generell, wenn man jetzt mal so technische Fragen und Fragen der Fähigkeiten außer Acht lässt, ist das natürlich auch ein bisschen abhängig davon, worüber wir jetzt bei Islamismus sprechen, global oder jetzt Islamismus in Deutschland. Ne? Und dann,
in Deutschland.
In Deutschland, ja. Und dann natürlich auch, ob wir jetzt die Entwicklung generell in den letzten Jahren meinen oder das jetzt zum Beispiel konkret beziehen auf das, was wir jetzt seit dem letzten Monat als neue Entwicklung erleben. Aber grundsätzlich, ja, also TikTok ist momentan natürlich, spielt da natürlich eine überproportional häufige große Rolle, würde ich sagen, im Gegensatz jetzt zum Beispiel der extremen Rechten, ne? Die sich das stärker jetzt gerade erschließt, aber da jetzt nicht sonderlich umtriebig ist. Also islamistische Propaganda ist jetzt stark tatsächlich auf diese Plattform und bei Telegram tummeln sich natürlich gerade für den Austausch auch recht viele Kanäle. Das beschränkt sich nicht darauf. Natürlich Twitter spielt auch eine Rolle. Also gerade wenn wir uns jetzt die Hizbut Tahrir in Deutschland anschauen, die versucht schon seit Jahren stärker halt auch so einen Netzaktivismus herauszubilden, wie man das eigentlich eher so früher von der identitären Bewegung, ne, aus dem Lager der extremen Rechten kannte. Also so ein bisschen so ein identitärer Islamismus, ne, von der Aufmachung, der einerseits versucht, ein bisschen moderner herzukommen, aber andererseits natürlich auch radikale Botschaften transportiert. Also gerade die Hizbut Tahrir steht ja für das Ziel eines globalen Kalifatstaats. Ja, aber man versucht sie natürlich dann schwächer im Anstrich zu geben. Ne? Generation Islam, Realität Islam. Man macht entsprechende Hashtag-Kampagnen auf Twitter schon seit verschiedenen Jahren. Nicht ohne mein Kopftuch ist vielleicht noch in Erinnerung. Jetzt vor wenigen Tagen, nee, wann war das jetzt, vor ein, zwei Wochen, rund um den Konflikt Gaza-Israel hat man auch so quasi versucht, einen Twitter-Sturm zu machen, der jetzt von den metrischen Daten jetzt auch gar nicht so klein war. Ne? So, aber auch da geht man mit modernen netzaktivistischen Techniken vor.
Ja, da bringst du mich auf was. Ich habe letzte Woche erst hier in Berlin-Tempelhof diesen schönen Flyer hier gefunden. Also das kann man natürlich im Podcast nicht sehen, aber das ist so ein gräulicher Flyer von Realität Islam. Und darauf zu sehen ist ein Kind, wobei natürlich auch nicht klar ist, ob das KI generiert ist, das Bild.
Das war meine Frage gerade. Ist das ein KI generiertes Bild?
Er weiß es nicht, aber so oder so würde ich irgendwie groß ein Fragezeichen setzen. Also jedenfalls kann man per QR-Code zum Videolink und hinten ist auch noch irgendwie in Bezugnahme auf die aktuellen Nahostkonfliktgeschehnisse Text im Grunde. Und das Video lädt dann irgendwie ein, sich Suhaib Hoffmann von Realität Islam dann reinzuziehen. Und die Frage, die sich mir da stellt, ist also, wie bewertest du dann hinsichtlich des Anziehungspotenzials für Jugendliche die Rolle von, ich nenne sie jetzt so, Islam-Influencern, Islamfluencern, wenn man so will?
Nun, wir haben ja jetzt eine neue Situation, die natürlich ein neues Mobilisierungspotenzial schafft. Da sind ja gerade alle ein bisschen am Grübeln, ne? Wie das alles auch einzuschätzen ist. Grundsätzlich hatten wir ja die Situation, dass wir schon Anfang der 10er-Jahre eine erstarkende islamistische Bewegung in Deutschland hatten. Mit dem Islamischen Staat in Syrien ist das so, dass das ja, hat ja viele Leute von der Szene dorthin gezogen, ne? Also gerade auch aktivistischere, überzeugtere Leute. Viele sind dort gestorben, ne? Oder halt desillusioniert zurückgekommen oder sitzen in Gefängnissen und so weiter. Ne? Also das hat natürlich schon einen starken Knick auch verursacht in der islamistischen Bewegung hier in Deutschland. Und Generation Islam oder auch Realität Islam, das sind dann natürlich dann auch Tarnorganisationen, ne? Der Hizb ut-Tahrir, die, wie soll man sagen, versuchen dann auch erstmal wieder smoother daherzukommen, ne? Und natürlich auch ein bisschen einem jugendlichen Appeal, junge Leute anzusprechen. Und wie genau das zu bewerten ist mit dem Mobilisierungspotenzial, das hängt natürlich sehr stark mit den Milieus zusammen, die da auch adressiert werden, ne?
Was dann halt verhaftet, meinst du, ist dieser jugendliche Appeal, die ja jugendnahe Sprache vielleicht auch?
Ja, sicherlich wird eine Rolle spielen. Also sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall die Hürde, die du nehmen musst, ne, um die Leute zu erreichen, wenn du dich nicht mit der Zeit gehst und nicht die entsprechenden Formate nutzt, dir das entsprechende Design gibst, dann kommst du ja gar nicht erst ran, halt so, ne? Also das ist so quasi ja so das Minimum, was jede politische Organisation heutzutage eigentlich auch leisten muss halt so. Dadurch, dass sich viel mehr Politik auch in die sozialen Medien verlagert hat, viel mehr ästhetische Fragen auch dabei eine Rolle spielen. Und ja, also insofern ist das jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, ne, dieser Bewegung. Das ist das, was jede Bewegung, die einigermaßen erfolgreich sein muss, leisten muss.
Na, als Projekt oder Träger ist man ja auch natürlich eh durch soziale Medien darauf angewiesen, Aufmerksamkeit für die eigene Arbeit zu erzielen. Und sowieso auch, um die Jugendlichen, also im Fall von Medienpädagogik, zu erreichen. Und dann stellen sich ja auch einige die Frage, ob sie nicht auch eine gewisse Verantwortung haben, von schwierigen Plattformen wegzukommen. Also was ich auch beobachte, ist, dass dann manche sich nicht mehr auf Twitter oder jetzt, wie es eigentlich heißt, X, dass sie da nicht mehr aktiv sein möchten. Okay, da erreicht man jetzt natürlich nicht die Jugendlichen, aber das gilt auch für TikTok. Siehst du da eine Verantwortung, das irgendwie miteinander in Einklang zu bringen? Oder ist da eher so, deiner Meinung nach, sollte im Vordergrund stehen, dass man attraktive Gegenangebote machen muss?
Das ist jetzt natürlich eine große Frage, also weil auch diese Frage der Verantwortung natürlich sehr vielschichtig ist und auch eine offene Frage ist, weil es geht ja immer noch ein bisschen darum, in welcher Funktion man auch aktiv sein möchte, jetzt in den sozialen Medien. Also Ende der 10er-Jahre war es ja so, dass man merkte, okay, die extreme Rechte ist da schon irgendwie im Aufwind und alle hatten irgendwie auch die Vermutung, das hat mit den sozialen Medien zu tun. Und da war ja die Gegenreaktion darauf, okay, man darf diese Räume nicht überlassen. Daraufhin sind ja auch sehr viele Initiativen entstanden, ne? Also wir haben ja einen ganzen Zusammenhang an NGOs, die sich zum Beispiel mit Hass im Netz befassen, was vor allem diesen rechtsextremen Background hat halt, ne? Also den Background dieser rechtsextremen Erfolge schon in den 10er-Jahren, einschließlich dann auch einer kleinen Welle des Terrorismus. Ne? Es gab da ja in Deutschland Halle, Hanau, in anderen Ländern Christchurch, vieles auch in den USA. Ne? Ja, und Gegenrede war dann natürlich halt dann mal das Konzept, was da viel diskutiert wurde und versucht wurde auch zu implementieren. Und da war ja gerade der Anspruch, okay, man geht in diese Räume hinein, ne? Um das da nicht unwidersprochen stehen zu lassen, vielleicht diese Akteure auch zu marginalisieren. So, klar, bringt das dann auf der persönlichen Ebene halt viele Unannehmlichkeiten mit sich. Zum einen ist natürlich die Frage, was kann man selber aushalten, was man da an Content präsentiert bekommt. Nicht nur das, was man irgendwie irgendwo liest oder mitliest, sondern das, was auch einem entgegengebracht wird, natürlich. Ja. So, es ist halt einfach ein sehr, sehr wilder Raum. Die Diskussionskultur, das Klar, bei extrem Rechten oder Islamisten fällt der Menschenhass halt sehr stark ins Auge, aber insgesamt ist es natürlich ein Degrade für die Diskussionskultur, ne? Also jedes politische Milieu lässt sich da ja von gewissen toxischen Dynamiken auch anstecken. Ja, wenn man das selber nicht aushalten kann, ist das natürlich eine gute Entscheidung, dann davon wegzugehen. Aber man muss sich dann natürlich auch im Klaren sein, dass so etwas wie Gegenrede dann wegfällt, natürlich halt, zumindest direkt auf der Plattform. Wobei natürlich auch in Frage steht, wie effektiv ist denn eigentlich auch Gegenrede? Erzeugt sie manchmal nicht sogar kontraproduktive Effekte und so weiter? Also das sind tatsächlich ungeklärte Fragen.
Wo wir jetzt eh schon von X gesprochen haben. Also viele sagen ja wirklich, dass seit der Übernahme von Elon Musk die Zunahme von Desinformation und Hassrede wahrnehmbar ist. Und kannst du diese subjektiven Wahrnehmungen also so in Zahlen quasi bestätigen? Oder stimmt das vielleicht auch gar nicht?
Also erstmal mit Zahlen ist momentan schwierig, ne? Weil eine der Maßnahmen, die Musk ergriffen hat, ist, dass er die Schnittstellen geschlossen hat, ne? Die für Datenzugang essentiell sind, ne? Damit man das auch datenmäßig auswerten kann. Deswegen gibt es zumeist nur recht begrenzte Analysen davon, ne? Und wie bei jeder Analyse ist halt immer auch die Frage, die Sozialwissenschaften brauchen Zeit, ne, um Ergebnisse halt wirklich validieren zu können. Halt, ne. Das ist eine Frage der sogenannten Variablen. Was bezieht man einfach auch ein in die Studie? Nur weil wir jetzt eine Entwicklung sehen, halt, ne, zum Beispiel rechtsextreme Inhalte gehen hoch. Klar, das kann man dann feststellen, halt so, aber damit haben wir noch nichts darüber ausgesagt, warum. Naheliegend ist natürlich, das hat damit zu tun, dass Musk übernommen hat, ne, dass er bestimmte Dinge politisch propagiert hat, die diese Leute angezogen haben. Dass auch viele Moderation jetzt wegfällt, ne, dass viele Sachen nicht mehr gemeldet werden und so weiter. Das ist natürlich das Naheliegendste, ne? Und wahrscheinlich ist es auch wahr. Aber aus einer wissenschaftlichen Perspektive muss man das trotzdem ja auch erstmal beweisen, ne? Das heißt, man muss Studien anstellen, ne? Und man muss auch Kontrollvariablen einbeziehen, weil es könnte ja zum Beispiel sich auf Twitter auch einfach ein gesellschaftlicher Trend abbilden, ne? Also diese Zunahme könnte ihre Ursachen auch außerhalb, ne, der Plattform haben und die bilden sich nur auf der Plattform ab. Würde ich jetzt selber jetzt nicht annehmen, ne? Aber als Wissenschaftler wäre man erstmal gefordert, das sozusagen nachzuweisen. Ne? Deswegen ist es immer schwierig, so früh schon Aussagen zu treffen. Was wir sagen können, ist natürlich, dass bestimmte Inhalte zunehmen. Woran es liegt, ist was anderes. Aber auch hier liegt das ein Stück weit natürlich auch im Auge des Betrachters. Also ich würde sagen, auch wenn ich selber in dem Bereich arbeite, dass natürlich der Begriff Hass jetzt zum Beispiel, ne, der sehr stark im Zentrum steht, natürlich immer auch sehr, sehr schwammig ist, ne? Und auch anfällig ist für einen politischen Bias, was man darunter versteht. Also was für die einen Hass ist, ist für die anderen Kritik und andersrum halt. So, das hängt dann natürlich auch mit aktuellen Trends und politischen Gemengelagen zusammen halt so, ne? Was darunter auch gefasst wird. Und das bildet sich auch in der Sozialwissenschaft ab.
Wie habt ihr das denn in der Forschungsstelle definiert?
Naja, gut, wir sind generell vielleicht jetzt nicht so der größte Freund dieses Begriffs, aber man kann natürlich damit arbeiten. Ne? Grundsätzlich ist das ja ein Begriff, was ja erstmal eine ganz menschliche Emotion bedeutet, die ja auch einfach im Alltag immer präsent ist, ne? Auch wenn sie natürlich negativ ist. Das auf den politischen Bereich zu übertragen, ne, das ist natürlich schon, eine gewisse Challenge, ne? So, deswegen haben wir es vorwiegend natürlich an den Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gekoppelt, ne? Also wo es jetzt nicht einfach nur darum geht, dass jemand beleidigt wird oder auch gemobbt wird, ne? So, das sind ja auch Phänomene, die digital natürlich stattfinden, sondern drückt sich da halt tatsächlich, ja, wie soll man sagen, ne, eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aus. Das kann man ja entsprechend an dem Kommunizierten dann ja auch operationalisieren.
Ne? Kannst du eine Einschätzung darüber geben, wie sich die Regulierung von Plattformen entwickeln, also die Tendenz, wohin sie sich entwickeln werden? Da ist ja zumindest auf EU-Ebene viel geplant.
Ja, also es geht jetzt wirklich um die regulatorische Ebene, jetzt nicht wie die Plattformen sich selber entwickeln. Da ist ja auch viel im Fluss, ne? Also weil so ein bisschen der Markt ja ein bisschen in Schwung gekommen sozusagen, ne? Auf regulatorischer Ebene, ja klar, also ich meine, in Deutschland hatten wir sowieso schon das Netzwerkdurchsetzungsgesetz bekommen, ne? Was aber weitestgehend eigentlich noch auf die individuellen Nutzer abgezielt hatte. Also man hat da schon die Plattformbetreiber natürlich in die Pflicht genommen, halb so. Aber es geht eigentlich eher so ein bisschen darum, eher so wie die Nutzer, ne, untereinander agieren. Wir haben darüber hinaus den Digital Service Act auf der EU-Ebene, ja, der gerade ja in Kraft tritt in verschiedenen Stufen, ne. Der nimmt jetzt auch stärker halt die Plattform insgesamt in die Pflicht, ne, mit sehr starken Reportpflichten, was man auch angeben, was man auch an Transparenz bieten muss und so weiter. Ne? Also da sehen wir eine stärkere Verrechtlichung, die jetzt in Deutschland auch noch durch weitere Gesetze flankiert werden soll. Ich will damit jetzt auch nicht mit so rechtlichen Sachen langweilen, ne? Also grundsätzlich ist natürlich da auch die Frage, ist gut gemeint auch tatsächlich gut, ne? So, weil alles beinhaltet natürlich auch immer Schattenseiten, ne? Gibt ja auch zum Beispiel Kritiker des Digital Service Act, dass das doch schon sehr stark halt auch irgendwie in die Meinungsfreiheit eingreifen kann, dass damit natürlich auch Instrumente geschaffen werden, die auch gefährlich sein können, wenn die politischen Machtkonstellationen mal anders sind, ne? Die Wahlen zum Beispiel mehr nach rechts ausfallen halt, ne? Das sind schon Sachen, die vielleicht ein bisschen noch gar nicht ausreichend diskutiert wurden, bevor man da zur gesetzgebenden Handlung übergegangen ist, würde ich jetzt mal sagen. Also man hat da ja einen Handlungsbedarf gesehen. Das Problem ist ja evident, ne, in den sozialen Medien. Spätestens jetzt auch mit dem Ukraine-Russland-Krieg. Das ist sehr entscheidend für die Propaganda, ne, die auch uns erreicht. Man sah sich dann natürlich unter Handlungsdruck. Das beinhaltet natürlich viele Fallstricke. Und das kann selbst ja auch zum Politikum werden, was Leute aufbringt. Ne? Wenn die Leute das Gefühl haben, hier findet zunehmend Zensur statt oder sowas, ne? Das kann ja selbst dann sozusagen co-radikalisierender Faktor sein. Ne?
Da ich schon sagte, du und deine Kolleginnen, setzt euch ja massig belastender Inhalte aus. Also, was empfiehlst du anderen in dem Arbeitsfeld, wie sie auf sich achten können?
Lässt sich das überhaupt generell so sagen, ne? Weil das Limit ist da für jeden ja was anderes. Das hat ja selbst mit eigenen Erfahrungen auch zu tun, mit eigenen Traumatisierungen vielleicht auch, ne? Die das dann vielleicht auch besonders schmerzhaft machen. Letztendlich vielleicht auch soziale Vorprägungen, ne? In was für Milieus ist man aufgewachsen, je nachdem wie Rush oder so, dass da vielleicht auch zuging, da gibt es ja auch kulturelle Differenzen, also auch in jeder Nation sozusagen. Grundsätzlich sollte man sich natürlich nichts antun, was einem nicht gut tut. Ich selber arbeite halt jetzt schon seit über 10 Jahren in der Radikalisierungs- bzw. Gewalt- und Terrorismusforschung und spätestens mit dem IS habe ich mich da mit sehr viel Material auseinandersetzen müssen, was natürlich, also das ist jetzt nicht, was ich in dem positiven Sinne betone, aber durchaus natürlich zu einer gewissen, volksmundlich würde man wahrscheinlich Abstumpfung geführt hat, ne? Also man ordnet das dann ja auch selber dann emotional letztendlich anders ein, ne? Wenn man irgendwie auch gewöhnter daran ist halt. Aber da muss ja jeder für sich selber schauen, ne? Aber das betrifft jetzt nur die Frage der Konfrontation mit Inhalten, ne? So. Wenn man sich jetzt natürlich noch in die Interaktion begibt, ist man ja nochmal ganz anderen Gefahren ausgesetzt. Man kriegt vielleicht Shitstorms ab, man wird also wirklich persönlich angegriffen und so weiter. Ich persönlich würde mir sowas nicht unbedingt antun wollen. Deswegen bin ich da sehr dezent unterwegs, was soziale Medien betrifft. Mit dem Abstand, den ich da habe, bin ich auch ein bisschen verwundert darüber, was sich viele Leute da sozusagen antun. Vor allem, wenn wir wissen, dass eigentlich Diskurse in den sozialen Medien nicht gerade zu intellektuellen Ergebnissen führen. Was ist denn deine Lieblingsplattform? Die Frage hast du ja nicht beantwortet.
Boah, das sind immer so Phasen. Also eigentlich mochte ich ganz gerne Twitter. Das hat sich aber seit einiger Zeit gelegt. Also ich finde es enorm belastend, auch gerade zu aktuellen Nachrichten überhaupt mich da in Social Media zu umtreiben. Und dann hatte ich mich zum Beispiel bei Blue Sky angemeldet, musste aber auch sagen, dass es mir sehr komisch vorkam in den ersten Tagen. Also es war wie Twitter in seinen Anfängen und ich war es gar nicht mehr gewöhnt, dass da irgendwie gar keine Trolls oder Sachen, die ich nicht lesen wollte, ja, sich so drin rumtummeln. Also es hat mich nachdenklich gemacht, ob das irgendwie die, in Anführungsstrichen, die echte Welt ist oder ob man sich dann irgendwie nicht auch gleichzeitig so abschottet.
Ja, wird ja auch viel diskutiert, die Frage.
Ja, und sonst bin ich aber auch tatsächlich gerne auf TikTok. Da muss ich aber auch sagen, es dauert tatsächlich auch nicht lange, bis mir dann irgendwie nach Katzenvideos und Kochvideos auf einmal dann Sachen unterkommen, die Verschwörungserzählungen hier verbreiten und also so, dass die Regierung eine Agenda habe und sowas. Und ja, also im Grunde braucht es sehr viel Medienkompetenz auch, um so aktuelle Nachrichten, Bilder auch kritisch einschätzen zu können. Und ich weiß nicht mal, ob ich das irgendwie gut hinkriege. Ich gebe mir Mühe, aber ich finde es Wahnsinn. Also so das vor dem Hintergrund, dass 13-, 14-jährige Kinder, sagen wir jetzt mal, ungefiltert sich dem aussetzen.
Ja, richtig. Vielleicht muss man das auch alles grundlegender hinterfragen.
Ja, also ich meine, ob es jetzt damit getan ist, den Stecker zu ziehen und zu sagen, halt gar kein Internet mehr. Da hatten wir ja auch in dem Vorgespräch drüber gesprochen. Weiß nicht, ob das so die gute Prävention ist.
Das wäre ja die radikalste Analyse.
Aber je mehr man verbietet, desto mehr
Richtig.
Ist es auch reizvoll, ne? Okay. Ja, vielen Dank nochmal, dass du heute zu Gast warst und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast.
Okay, ich danke für das Gespräch, ne?
Das war Holger Marx mit seinen aktuellen Erkenntnissen aus der Arbeit bei BAG gegen Hass im Netz. Und das war auch die letzte Folge für dieses Jahr und auch für mich, denn ich verabschiede mich von Knicks und ufuk.de. Ab nächstem Jahr, also ab 2024, übernimmt meine Kollegin Judith DeSantis für ufuk.de. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
Sie hörten eine Folge von Knicks Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Knicks Talks ist eine Produktion von Knicks, dem Kompetenznetzwerk islamistischer Extremismus. Knicks ist ein Projekt von Violence Prevention Network, ufuk.de und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG RELEX. Ihnen hat der Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie uns und bewerten Knicks Talks auf der Plattform Ihres Vertrauens. Wenn Sie mehr zu Knicks erfahren wollen, schauen Sie doch auf unserer Webseite www.kn-ix.de vorbei. Und wenn Sie sich direkt bei uns melden wollen, dann können Sie das natürlich auch machen mit einer E-Mail an info@kn-ix.de. Wir freuen uns über Ihre Anmerkungen und Gedanken. Knicks wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Finanzierung erhalten wir von der Bundeszentrale für politische Bildung, dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung in Sachsen-Anhalt, der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und im Rahmen des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Inhalte der Podcast-Folgen stellen keine Meinungsäußerungen der Fördermittelgeber dar. Für die inhaltliche Ausgestaltung der Folge trägt der entsprechende Träger des Kompetenznetzwerks Islamistischer Extremismus die Verantwortung.